Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Solche Menschen treffe ich eigentlich nicht so gerne. Denn wenn ich sie treffe, dann ist in aller Regel irgendwas passiert. Ich glaube, ich habe in meinem Leben tatsächlich genau einmal die 112 gewählt und einen Notarzt gerufen. Und dann kommen die und machen vor allen Dingen Krach. Die putzen sich nicht die Schuhe ab, wenn sie durch die Tür gehen, geschweige denn, dass sie mal die Schuhe ausziehen würden. Und die machen hinterher auch nicht sauber. Dafür bringen sie aber was mit. Lebensrettungskompetenz bei Schmerzen in der Brust, bei einem Autounfall oder auch wenn der Kreislauf zusammenbricht. Wenn auf einmal Not am Mann ist. Und dann stellt sich die alles entscheidende Frage, die ich immer mal stellen wollte im Radio. Ist ein Arzt anwesend?
Ja.
Es ist ein Arzt anwesend. Heute Abend ist Falk Stierkart da. Er hat das Buch geschrieben, Ich kam, sah und intubierte, ist eine Stunde zu Gast. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Zu Gast ist der Intubator, so haben wir ihn mal genannt. Falk, du hast das Buch geschrieben, Ich kam, sah und intubierte. Und in diesem Buch habe ich etwas versteckt, was wir am Anfang immer machen der Sendung. Oh Gott. Da ist ein Umschlag drin. Es wird nicht gebohrt und auch nicht gebissen. Und in diesem Umschlag sind, also was da gleich auf dem Zettel steht, weiß ich auch noch nicht, sind drei Aktivitäten. Und okay. Deine Herausforderung wird es sein, dass du dir eine dieser Aktivitäten aussuchen darfst, also rein fiktiv im Sinne von, was würdest du gerne machen, und du müsstest mich dazu überzeugen, das irgendwie mitzumachen. Okay. Also du darfst dir gleich was aussuchen. Hier steht jetzt Vorschläge für drei Aktivitäten mit Falk Stierkart. 1. Thüringer Bratwürste nicht nur essen, sondern auch vorher selber machen. Mit Fleisch, Wolf, Darm und natürlich original Thüringer Bratwurstrezept. Klammer auf, hoffentlich ist da kein Vegetarier, steht da. Ist der Vegetarier?
Nein. Das sind diese Ostklischees hier, ne? Das kommt ein Thüringer,
wir sind tief im Westen, ja, in Köln. Bis nach Thüringen ist es weit weg.
Das schon gesehen, auf dem Weg hierher bin ich an so einer großen Mauer vorbeigefahren.
Habt ihr die immer noch?
Ja.
Diese Mauer?
Nein, Quatsch.
Also Thüringer Bratwürste, was machen die mit dir?
Die machen mich dick. Die gibt es zu
Weihnachten.
Hast du
zugenommen?
Nö, im Moment habe ich abgenommen,
okay.
Glücklicherweise. Aber die gibt es zu Weihnachten bei uns immer. Zum Heiligen Abend macht mein Opa immer draußen auf dem Grill Thüringer Bratwürste. Mhm. Und früher, als ich noch klein war, da gab es noch sowas wie Winter. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Viele von uns können sich daran nicht mehr erinnern.
Da das ist Schnee gefallen und der Boden war ganz kalt und alles
Quatsch,
war
das, ja, denkt sie doch jetzt aus.
Nein.
Und da hat der gegrillt.
Und der hat immer gegrillt. Okay. Jedes Jahr macht es auch jetzt noch. Aber jetzt ist keine Herausforderung mehr. Jetzt ist das eher so ein, ja,
und Barbecue. Selber machen?
Nee.
Hat der Opa auch nicht?
Mm-mm. Mhm. Aber was sind denn die anderen?
Ja, genau. Das zweite ist, pass auf, jetzt als Notarzt. Das zweite ist Bungee Jump. Klammer auf. Muss für jemanden, der im Job regelmäßig Adrenalinstöße bekommt, doch eigentlich Pipi sein.
Mach mal das dritte vorher noch.
Kneipentour durch Prag.
Ja, Kneipentour durch Prag.
Warum?
Bungee Jumping ist ganz schlecht für die Wirbelsäule, glaube ich. Oder weiß ich.
Wie glaubst du? Hallo, du bist Humanmediziner, das musst du doch wissen.
Ja, man weiß ja nicht, ob man das im Radio sagen darf, dass Bungee Jumping eigentlich nicht gut ist. Dann kommt irgendeine Bungee-Jumping-Firma und sagt, der hat gesagt,
ja, Bungee-Jumping ist schlecht. Sagen, es ist Meinungsäußerung, dann geht
ich
das
Ich bin
schon.
Der Meinung, das ist ganz schlecht für die Wirbelsäule.
Ja. Hast du auch noch nie gemacht?
Nee, habe ich nicht.
Hast du Angst?
Um meine Wirbelsäule, ja, ich brauche noch ein Stück. Nee, weiß ich nicht. In dem Moment, wo man da oben steht, hat man vielleicht wahrscheinlich Angst. Aber ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nie gemacht. Aber eine Sauftour durch Prag, die habe ich A schon gemacht. Habe ich B keine Angst vor, und mit dir könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen.
Ja, das ist sehr nett. Warum Prag gerade? Warum hast du schon in Prag dich durchgesoffen?
Naja, ich habe ja in Pilsen studiert und das gehört zu Prag. Also die Uni gehört zu Prag und wir waren oft in Prag. Die Promotionsfeier war in Prag und all diese Dinge haben in Prag stattgefunden.
Wichtig für mich wäre zu wissen, bist du noch ortsfest, wenn du einen im Tee hast? Also ich kann mich auf dich verlassen, dass du mich da sicher durch, du weißt noch, wo wir hin müssen.
Google Cards gibt es doch oder
Maps. Ja, aber wer weiß, ob das einer von uns noch lesen kann, wenn wir da unterwegs sind.
Ja, dieses Prag ist nicht so groß.
Ach so.
Na, da gibt es so Kneipen, da kannst du, so Selbstzapfkneipen sind das. Und dann kannst du dir praktisch so einen Zapfhahn am Tisch und dann kannst du dir dein Bier selber zapfen. Gibt es auch gute Burger und so dazu. Und dann hast du eine ganz große Leinwand, die ist ungefähr so groß wie diese hier. Also was wird das sein? 2x3 Meter, genau.
Ja.
Und da stehen von allen Pubs dieser Kette die Tischnummern und wie viel sich die Leute gezapft haben und welcher Tisch führt und welches Pub führt. Und das ist praktisch Wettkampfsaufen auf höchstem Niveau.
Oh, das ist aber sehr schön an der Competition damit dran.
Ja, na klar. Das kommen wir doch mal. Ich lade dich hiermit ein.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Zu Gast ist Falk Stürkert und er ist der Intubator.
Unglaublich.
Ja, da haben wir uns ordentlich einen rausgehauen mit dem
Absolut.
Titel.
Absolut,
ja.
Also der hat sich heute schon die ganze Woche drüber lustig gemacht.
Über Was den heißt Intubator. Hier lustig gemacht?
Naja, das ist der Terminator, der Intubator, der...
Und findest du dich darin nicht wieder?
Die Anästhesisten dieser Welt werden böse Briefe schreiben.
Weil du so schlecht intubierst und
Nein,
die das
um
wieder
Gottes
auf...
Nein, um Gottes Willen, weil die Anästhesisten sind eigentlich die Intubatoren. Ja, wir müssen ja nicht bei jedem Patienten gleich einen Tubus reinschieben. Aber wenn es muss, dann muss.
Ja, und mir ist es tatsächlich beim Lesen des Buches aufgefallen, es kommt häufiger mal vor, dass du sagst, wir mussten stabilisieren und ergo habe ich erstmal eine Runde intubiert.
Ja, da sind in dem Buch sind natürlich jetzt auch die Fälle, die teilweise besonders schwerwiegend waren. Und da gehört es halt schon oft dazu, logisch.
Wann hast du das letzte Mal für dich einen Notarzt rufen lassen oder selbst für Freunde einen Notarzt rufen müssen?
Noch gar nicht.
Wie noch gar nicht?
Naja, warum sollte ich einen Notarzt rufen?
Das heißt, in deinem Leben ist das noch nie vorgekommen, dass du selbst mal auf einen Notarzt angewiesen warst?
Naja, als ich noch studiert habe, habe ich irgendwann mal in der Bahn... In so einem Zugabteil saß da jemand und der war irgendwie überhaupt nicht ansprechbar und sah auch echt schlecht aus. Und da haben wir dann irgendwie dem Schaffner Bescheid gesagt, der hat einen Notarzt gerufen, aber das ist, keine Ahnung, 10 Jahre her oder so. Aber ansonsten, nee.
Du bist vorhin aus Hessen gekommen, wo du heute Dienst gehabt hast.
Ja, genau.
Bis 4.
Ja, bis 4:30. So, der Kollege war so freundlich und hat ein bisschen eher übernommen.
Ja. Wie war der Dienst heute?
Wie spät ist es, Karl?
Jetzt ist 7:45.
Scheiße, war kein guter Dienst.
Warum?
2 Tote hatten wir gehabt und das ist natürlich genau das, was man nicht will. Ne?
Was waren das für Fälle, jetzt ohne Namen zu nennen?
Ja, das fing schon recht früh an. Da war ein 14-jähriges Kind, das war echt schlimm. Und ein älterer Herr, der einfach umgefallen ist und... Ja, in beiden Fällen ist schiefgegangen. Oder beziehungsweise man kann nicht sagen, ist schiefgegangen. In beiden Fällen hat alle Medizin, die wir so zur Verfügung stehen haben, einfach letztendlich nichts genützt.
Und bei dem 14-Jährigen dann vorher ein Unfall?
Ja, das ist noch nicht so richtig klar. Was da wirklich dahinter steckt, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber belastet natürlich schon auch irgendwo. Ne? 14 Jahre Kind tot, das ist für die Eltern furchtbar, das ist auch für uns furchtbar, klar.
Habt ihr dann die Nachricht überbringen müssen? Also haben die Eltern das mitbekommen?
Ja, die haben das alles ganz live mitgekriegt. Aber das passiert halt. Ne?
Wenn ihr dann von so einem Einsatz zurückfahrt, also könnt ihr euch die Zeit nehmen, um nochmal kurz Gedanken zu sammeln? Oder ist es dann doch so sehr Alltag, dass jeder in seinen Feierabend in Anführungszeichen verschwindet?
Das kommt ein bisschen auf die Tragik der Situation an. Wenn man jetzt einen, ohne das herablassend meinen zu wollen, aber wenn man jetzt einen älteren Menschen, der vielleicht vorerkrankt ist und der dann plötzlich umfällt und man versucht dann eine Reanimation, also eine Wiederbelebung und die klappt nicht, dann passiert natürlich schon öfters, weil in solchen Fällen werden wir natürlich immer gerufen. Das ist in einer gewissen Weise schon Alltag, aber bei jüngeren Menschen oder bei Autounfällen, wo es wirklich Menschen einfach aus dem Leben zieht, mir nichts, dir nichts und das nicht zu erwarten war, da setzt man sich dann schon nochmal hin und sagt, hey, war unsere Handlung, unsere Herangehensweise korrekt? Was könnte vielleicht der Grund gewesen sein? Und fragt auch die Kollegen, auch die Jüngeren, und da zähle ich mich jetzt einfach mal mit dazu.
Du bist Anfang 30.
Genau. Wir haben noch viele Jüngere, aber man spricht dann auch so ein bisschen miteinander und sagt, okay, wie geht's dir denn dabei? Und das ist wichtig. Ja.
Ich habe vorhin, als wir draußen schon zusammengesessen haben, auch so gesagt, mein Eindruck, das ist jetzt vielleicht ein bisschen im Klischee, ist, wenn, sagen wir mal, die harten Mediziner, ich habe da immer so Chirurgen vor Augen, ohne den Chirurgen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber so ein bisschen im Kopf, dass das eher ein härterer Umgangston miteinander ist und man sozusagen auch ein harter Hund sein muss und dieses, wie geht's dir damit, ne, eher so ein bisschen als Küchenpsychologie abgetan wird. Also wie macht ihr Notärzte das oder wie machst du das?
Ja, also wie gesagt, die Chirurgen, da äußere ich mich jetzt gar nicht dazu.
Sehr weise. Das habe ich ja gerade schon getan.
Nein, also ich denke, das kommt tatsächlich gar nicht so richtig auf den Beruf an. Und ich habe ja eine Zeit lang in der Chirurgie gearbeitet und da war es auch so, wenn da wirklich schlimme Dinge passiert sind, hat man da auch drüber geredet. Gerade unter den Jüngeren ist es nicht mehr so weit verbreitet, dass man so den harten Hund spielen muss oder will. Und bei uns ist das eben auch so. Wir hatten vor 2 oder 3 Wochen eine Reanimation von einer 20-Jährigen, die auch sehr belastend war, weil es einfach völlig out of the blue kam und keiner damit gerechnet hat. Und da war ein Kollege dabei, der auch schon etwas älter ist, etwas älter, 45, der das also einfach schon ein bisschen macht. Und mit dem habe ich mich dann am Abend nochmal hingesetzt. Der kam dann am Abend wieder zum Nachtdienst auch. Und wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, okay, das ging mir jetzt schon ganz schön nah. Und dann spricht man einfach nochmal drüber, isst vielleicht eine Pizza dazu. Und dann ist das aber auch gut.
Das heißt, für dich ist es dann auch so, dass du es gut sein lassen kannst. Es verfolgt dich jetzt nicht in Albträumen.
Nein,
oder so.
Um Gottes Willen. Das wäre nicht gut. Dann könntest du den Job irgendwie relativ schnell nicht mehr machen.
Ja. Falk Stierkart, heute Abend zu Gast. Schön, dass du es vom Dienst hierher geschafft hast, trotz auch des Berufsverkehrs. Wenn du von diesen ganzen Geschichten, die du auch in dem Buch erzählst, da vermute ich, wirst du ja in vielen privaten Kontexten auch so einen Ausprobiermoment haben. Du kannst mal die Geschichte erzählen, mal die Geschichte erzählen. Welche funktioniert besonders gut, wenn du sie erzählst?
Die Ente.
Die Ente, dann erzähl mal, was ist die Ente?
Die Ente ist eine längere Geschichte.
Wir haben Zeit.
Okay, nein, die Ente fing eigentlich damit an, und das ist ja ganz gut, dass wir jetzt mal auf die humorvollen Punkte kommen, weil das war ja gerade total traurig. Die Ente fing damit an, dass wir gerufen wurden zu einem jungen Mann, der sich wohl selbst umbringen wollte, was ja wirklich auch eine schwierige Situation für uns
ist. Stimmt, ist eine lustige Geschichte, ich merke schon.
Ja, genau. Okay, das geht hier in die völlig falsche Richtung. Nein, also Tatsache ist, der wollte sich eigentlich gar nicht umbringen. Der hatte ein Bier zu viel getrunken. Die Freundin hatte gesagt, na hier, also wenn du weiter so viel läufst, dann bin ich weg. Und da hat er gesagt, ja, wenn du weg bist, dann bringe ich mich um. Wie das halt manchmal so, ne?
Emotionale Erpressung.
Ja, genau, das kennt, na egal. Und dann hat sie uns angerufen und wir sind gekommen und haben also die Situation so vorgefunden, dass da eigentlich schon alles relativ deeskaliert war. Der saß halt am Tisch und fand das alles nicht so witzig und sie hat geschimpft und gemacht und gesagt, also er trinkt zu viel und hin und her, ich konnte jetzt als Arzt nicht so viel tun. Wir haben das dann an das Kriseninterventionsteam übergeben, die sich so ein bisschen auch auf psychologischer Ebene sicher langfristiger und besser um die Patienten kümmern können, sind wieder gefahren und ein paar Stunden später ging der Melder wieder, wir mussten wieder genau zu dieser Adresse.
Dieselbe Adresse, zweiter Einsatz.
Und ich habe gedacht, was ist denn da los? Und tatsächlich war es so, dass wir draußen die ganzen Leute antrafen, die wir ja schon kannten.
Das weiter wieder.
Ja, genau, bis auf ihn. Er war wohl drin und hätte sich da mit Waffen verschanzt und drohte jetzt jeden, der ins Haus kommt, praktisch auf Deutsch gesagt mal die Birne wegzupusten, was wir wenig lustig fanden, weil gerade in der heutigen Zeit muss man da ja tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen drauf achten.
Es könnte
ernst gemeint sein. Und haben dann das SEK gerufen und das SEK kam und es stürmte das Haus und wir sind dann so ein bisschen als Nachhut mitgegangen. Der hatte tatsächlich auch Waffen, das wurde dann recht schnell klar. Und in dem ganzen Raum oder im ganzen Haus war nur ein Raum, der verschlossen war und der musste da drin sein. Das war also alles gesichert, nur ein Raum war verschlossen. Und dann hat der SEK-Typ die Tür aufgetreten und dann waren da irgendwie so 5 halbautomatische Waffen, die in diesen Raum zielten, wie man das aus dem Fernsehen kennt.
Ich wollte gerade sagen, wie aus einem schlechten Film.
Absolut, ja, das war wirklich wie aus einem schlechten Film. Und in diesem Raum saß der junge Herr in der Badewanne, spielte mit seinem Quietscheentchen, trank dabei ein Bier. Überall waren da diese Schaumkrönchen, wie man es so kennt. Es war wie aus einem Trash-Movie. Und der hat dann völlig verdattert und angeguckt, was ist denn hier los? Was ist denn los? Und der konnte sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass der mal irgendwas mit Waffen gesagt hat. Das hatte der gerade schon wieder vergessen gehabt, als die Olle draußen war. Und hat sich ein Bier genommen und sich in die Wanne verzogen. Das war sein Fehler.
Gott. Aber hatte er so viel getrunken, dass er es nicht mehr mitbekommen hat? Oder?
Nö, der hat das einfach nicht so ernst gemeint.
Okay.
Das ist, glaube ich, die Geschichte, die immer so ein bisschen, die kommt ganz...
Kann ich verstehen, ja.
Gut ist auch die Seitenwechselgeschichte.
Eine Seitenwechselgeschichte?
Ja, wir sind auch wieder, das ist irgendwie alles, hat es mit Suiziden zu tun. Wir sind zu einem Selbstmord gefahren, der kein Selbstmord war. Da war so ein Psychologe, der wollte sich umbringen. Und der war aber sehr angetrunken. Und der hat dann uns angepöbelt und hat sich über mich lustig gemacht, weil er ist der Psychologe und ich bin ja nur der junge Notarzt, der keine Ahnung hat. Und wenn er sich umbringen will, bringt er sich auch um. Und am Ende ist er dann durch langes Reden und hin und her ist er so ein bisschen ausgenüchtert und hat dann doch nicht mehr so ganz mit dem Freitod geliebäugelt und hat dann gesagt, okay, er schreibt jetzt ein Buch hier drüber. Ja, er ist ja ein anerkannter Therapeut und er schreibt jetzt ein Buch über das. Er hat das jetzt mal aus seiner Sicht auch kennengelernt, wie das ist. Und er hat so einen Rettungsassistent, der mit war, sagt dann so ganz trocken, ja, nennen Sie es doch Seitenwechsel.
Auch schön.
Ja, die finde ich super.
Aber das heißt, das Buch hast du dann geschrieben? Ja, jetzt, also hier, ich kam, sah und intubierte.
Ja, das ist ja nicht das Buch eines depressiven Psychologen.
Nein, aber im Sinne von die Idee zu sagen, man kann über all das mal ein Buch schreiben.
Nee, das war schon in Vorbereitung.
Okay.
Ich muss nur so lächeln, dann in dem Moment, wo der das sagte. Jeder schreibt heutzutage ein Buch.
Ja. Warum hast du es geschrieben?
Weil jeder heutzutage ein Buch schreibt.
Guter Grund.
Nein, das ist eigentlich, ist Schreiben mein Hobby. Ich habe auch schon davor geschrieben und werde es jetzt auch danach noch tun. Und irgendwann bot sich natürlich an, aufgrund der vielen dramatischen und auch teilweise lustigen oder skurrilen Dinge, die wir so jeden Tag erleben, bot es sich an, das eine Hobby mit dem anderen zu verbinden. Das geht jetzt, wenn du gerne kegelst, nicht so gut. Wenn du gerne schreibst, geht es super.
Wie so eine Kegelbahn bei euch in der Wache oder so, dann kannst du auch kegeln.
Ja, fände ich gut. Kann man ja mal anstoßen.
Oh, beim Kegeln, sehr gut.
Nein, und dann habe ich einfach gesagt, okay, das sollte man mal aufschreiben. Und habe dann einfach die Dinge so ein bisschen rausgegriffen, die mich beschäftigt haben, die vielleicht lustig waren, die aber auch teilweise so ein bisschen die Missstände in unserer Gesellschaft zeigen, wie wir sie erleben.
Wann hast du das geschrieben?
Boah, vor anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren, anderthalb Jahren.
Und sowas, ja. In deiner Freizeit?
Ja, na klar.
Nein, aber es ist ja, also woher nimmst du dir die Zeit?
Ja, als Notarzt. Ich bin ja, arbeite ja mehr oder weniger hauptberuflich als Notarzt im Moment. Und da bist du ja auf der Wache und hast Bereitschaft und kannst dir deine Zeit schon frei einteilen. Und in dem Moment, wo was passiert, geht der Melder und zack, ob du jetzt am Computer oder auf dem Klo sitzt, ist egal. Innerhalb von der nächsten Minute musst du im Auto sein und da hast du schon Zeit, da ein paar Sachen aufzuschreiben.
Das heißt aber, die Minute gilt. Die ist wirklich
die
so.
Die Minute
eine,
gilt, ja, ja.
Okay,
ja, ja.
Egal, wo
die
du
Minute
bist.
Gilt, die ist ganz wichtig.
Okay. Und das heißt, da hast du dann die Zeit, die vorher war, genutzt, um einfach ein paar Dinge aufzuschreiben.
Ja,
und
die Zeit
zu
zwischen den Einsätzen.
Ja, natürlich.
Das werden jetzt die Kollegen in Köln mutmaßlich, werden unverständlich den Kopf schütteln, weil da gibt es hier in der Stadt mutmaßlich keine zwischen den Einsätzen. Hm. Aber ich mache Landrettung und wir haben schon auch ab und zu mal längere Pausen dazwischen.
Hm. Ja, das heißt, in der Großstadt kommen die nicht dazu, sich in Ruhe
das
mal...
Das glaube ich nicht.
Ja, ja, genau. Sondern
die sind
das
schon
ist eine Frage, wo man dann im Einsatz
anders
ist.
Anders gefordert als wir, ja.
Ja.
Absolut.
Falk Stöckert ist sogar, Falk, du hast das gerade gesagt, die Minute gilt.
Die Minute.
Wie schaffst du das, wenn du im Zweifelsfall auch tief schläfst?
Ich dachte, du fragst, wie schaffst du das, wenn du auf dem Klo sitzt? Das ist das viel
größere
Problem.
Ich dachte, das beantwortest
Problem.
Du von selbst.
Das kann sich jetzt jeder Zuhörer so ein bisschen selbst vorstellen, wie man das schafft. Nö, also im Tief...
Kneifen.
Ja, ja. Im Tiefschlaf ist das ganz einfach, wenn du das routiniert machst. Du wachst halt irgendwann so, du checkst es eigentlich erst, wenn du dich schon am Anziehen bist. Ja, du schläfst ja nicht in den Dienstklamotten, ja, sondern du schläfst wie jeder normale Mensch eigentlich auch irgendwie im Schlafanzug oder so. Und dann geht der Melder und das geht schon zack aus, andere Sachen an, Stethoskop um, Jacke, Schuh nach Möglichkeit, Brille nicht vergessen und du merkst, dass der Melder gegangen ist und dann bist du schon beim Anziehen, der Körper arbeitet einen Schritt voraus. Und die Minute, die halten manchmal ganz gut ein.
Automatisiert.
Absolut.
Reist du gerne?
Du meinst in fremde Länder?
Ja, ja, ich meine in fremde Städte wie Köln.
Das fremde Land Köln.
Ja.
Ja, klar. Wer reist nicht gerne?
Vielleicht der ein oder andere.
Reisen, super. Ich reise total gerne.
Ich habe nämlich ehrlich gesagt beim letzten Kapitel, das ist sozusagen, da reist du.
Ja, etwas.
Das Kapitel heißt, ich gucke nochmal eben im Jet um die Welt.
Ja.
Und du bringst Patienten zurück. Ich vermute, das sind die Leute, korrigiere mich, wenn das falsch wird, die sowas wie eine Auslandsreise-Krankenversicherung
ja,
mit
genau.
Rücktransport haben.
Genau.
Und dann wird die Versicherung bei dir anrufen und sagen, die ist jetzt möglicherweise transportfähig, aber braucht eine medizinische Begleitung oder so.
Genau, also witzigerweise, daher auch Köln, sind wir immer oder oft von Köln gestattet. Das heißt, dieses Köln, ich war hier schon mal, ich kannte das. Ja, die Versicherung ruft bei mir natürlich nicht an und ich mache das jetzt momentan auch nicht mehr, weil sich das zeitlich im Moment einfach nicht mehr so richtig lohnt. Da gibt es ganz verschiedene Leistungserbringer, die das anbieten. Ne? Da gibt es zum Beispiel die mit den vier großen Buchstaben draußen drauf.
ADAC meinst du?
Das hast du gesagt.
Ja, 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 aber nur ich war, ja, ja, genau, okay.
Und ganz viele andere. Ja. Und die stehen in Kontakt mit der Versicherung, beziehungsweise das geht dann, glaube ich, sogar nochmal über eine übergeordnete Stelle. Und die organisieren das dann und die rufen dann tatsächlich den Arzt an oder schreiben eine Rund-SMS an verschiedene Ärzte, die im Pool sind. Wer hat von da bis da Zeit und könnte da und dahin fliegen? Und dann wird es gemacht.
Und für dich war das Abenteuergedanke, dich in diesem Pool aufnehmen zu lassen eine Zeit lang?
Ja, schon. Also das ist einfach spannend. Das ist eine Herausforderung auch. Ja, du kannst in fremden Ländern nicht unbedingt auf die Infrastruktur zurückgreifen, die du hier hast. Ja. Sprich Krankenhaus um die Ecke, das ist in Afrika nicht. Und auch in anderen Ländern fragst du dich also wirklich zweimal, ob du jetzt ins Krankenhaus wieder zurückgehst, weil irgendwas nicht hinhaut oder ob du versuchst, es selber zu managen. Und das ist natürlich eine große medizinische Herausforderung, aber es ist auch einfach ein ziemlich cooler Job, muss man sagen, weil die, ja, du lachst. Also das ist nicht übrigens nichts für Leute, die nicht gern fliegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ist das, kein guter Job. Aber für Leute, die gerne um die Welt reisen, die gerne verschiedene Dinge sehen, die die spontan mögen, ist das sehr spannend. Ich war zum Beispiel mal über Silvester in Montreal oder in Los Angeles war ich mal 5 Tage. Da hatte sich einfach nur einer ein Bein gebrochen. Aber der hatte eine gute Versicherung und ich hatte Zeit und das war super. Und dann bin ich, da fliegst du dann Business Class hin, wenn die Verletzungen also schwer sind.
Ja, fliegt ihr Mediziner ja sowieso immer Business Class.
Nach vergiss es. Hast du mal geguckt, was das kostet? Das ist also nein. Wenn die Verletzungen schwer sind, dann wird man praktisch im Jet transportiert. Das kann man sich vorstellen wie so eine Intensivstation für einen Menschen. Das sind so Learjets und die sind adäquat ausgestattet. Kannst du alles machen, kannst du beatmen, kannst du Kreislauftherapie machen, kannst du alles machen. Und wenn die Verletzungen nicht so schwer sind, aber derjenige, der das dann beurteilt von der Versicherung, trotzdem der Meinung ist, er braucht einen Arzt, also der Patient, und dann wird der Arzt geschickt und wenn es lange Flüge sind, dann ist das in der Business Class und dann hast du natürlich vor Ort noch ein bisschen Zeit, wohnst in einem schönen Hotel, kannst dir die Stadt oder die Location, wo du bist, kannst du ganz gut angucken und am Ende reist du mit irgendjemandem zurück, der wenig krank ist, der jetzt in Los Angeles zum Beispiel, der sich das Bein gebrochen hat, das war ein total cooler Typ.
Ist nicht so tragisch die Geschichte sozusagen?
Nein, das ist eigentlich, es gibt auch tragische Geschichten, also ein Buch von einem geschrieben, der in Afrika eine Safari gemacht hat.
Namibia sich, war das, glaube ich, ne?
Das ist links, das ist ja
Namibia. Namibia wäre links.
Ja, links, genau, Namibia.
Das mit Windhoek.
Ja,
das
ja,
wäre
das
Namibia. Windhoek,
ja. Ganz furchtbare Stadt. Und ja, der hat sich das mit seiner Frau in den frühen 80ern, also nicht in den 80er Jahren, sondern in seinen 80ern, als Lebenstraum erfüllt. Und dann gab es da einen Unfall, die waren nicht angeschnallt, die Frau war sofort tot, er lag da irgendwie ewig lang rum, bis ihn jemand gefunden hat. Und diese Menschen dann zurückzubringen, da gibt es ja dann auch Schöneres.
Ja,
ne?
Das ist nicht so richtig lustig.
Aber im Prinzip ist das sehr spannend gewesen.
Ich habe eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob ihr da in so einem Jet unterwegs seid oder so, und da müsst ihr irgendwo landen und in diesem kleinen Flieger gibt es irgendwie keine Toilette.
Ach, furchtbar.
Also, also ist das so ein Jet gewesen, so ein medizinischer?
Ja, ja.
Wie, und habt ihr kein Klo?
Naja, theoretisch gibt es da schon ein Klo, aber das ist nicht wirklich nutzbar. Also technisch ist das nutzbar, aber der Platz in so einem umgebauten Jet ist einfach so klein, dass du theoretisch dich dann vor deinen Mitreisenden aufs Klo setzen müsstest. Und das ist nicht so cool. Da gibt es aber so Beutel und da kannst du reinpinkeln.
Und das ist besser, oder was?
Ja, nein, du kannst ja zumindest dich irgendwie
wegdrehen,
vor einen Schrank stellen oder wegdrehen und dann wird es so zu Glibbergel. Und tatsächlich war dieser Einsatz, das war echt doof, das startete in Köln-Bonn am Flughafen und irgendwie haben wir einen Startabbruch gehabt, weil irgendwas am Triebwerk nicht funktioniert. Dann sind wir zurück in einem Hangar gerollt und der Pilot hat gesagt, ach, das dauert jetzt. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken, haben noch einen Kaffee getrunken und keine Ahnung, eine Cola, weil es war ja abzusehen, das dauert. Ich glaube, es ging nach Pakistan, Und dann wir wussten, wir müssen also mindestens nochmal 10 Stunden fliegen und munter bleiben. Und dann kam der Techniker plötzlich und sagte, ich habe es gefunden. Triebwerk funktioniert wieder. Ja, und dann hat der Pilot gesagt, komm, zack, 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 auf geht's. Und dann bist du da oben. Und
hast vergessen, vorher aufs Klo zu gehen.
Naja, du hast vergessen. Ne? Du trink 1-2 Kaffee und dann geh. Und dann merkst du recht schnell nach einer Stunde, das lässt sich nicht umgehen. Ne? Das war doof. Den Fehler habe ich nie wieder gemacht.
Aber das Gel kam zum Einsatz.
Das Gel kam,
ja. Und sei froh, dass nur das Gel irgendwie mitbenutzt, notwendig wurde.
Ja, ja, das gab's aber, mir ist das nicht passiert, aber Kollegen ist das passiert, die waren dann irgendwie noch ein bisschen tiefer weiter links unten, also in diesen Ländern da, wo auch Ebola war, wo man wirklich nicht unbedingt
also
sein
Westafrika
möchte.
Westafrika.
Ja, ja, genau. Und die haben da irgend so ein Darmvirus sich eingefangen und den Rückflug, na, das kann man sich denken.
Was sagt deine Family dazu, wenn du so eine, wie lange hast du das gemacht?
Wie lange habe ich das gemacht? Dreiviertel Jahr, ja, sowas. Okay. Immer mal wieder. Ein Sommer mal sehr aktiv und dann immer mal wieder. Ja, die haben immer von mir so eine Art Block gekriegt. Ich habe immer so meine Erfahrungen.
Also Block mit G, hast du es aufgeschrieben oder hast du einen Block? Also
ein Block, ja. Ich habe aus jedem Land einen Ziegelblock mitgebracht als Andenken. Ja. Nein, mit G, wo ich dann immer einfach die Dinge und die Erfahrungen beschrieben habe, die man so macht. Und die sind ja mitunter, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA reist, sind die ja völlig skurril.
Wieso?
Ja, das sind teilweise so Umgangsformen, die wir uns nicht vorstellen können. Ja, ich bin da mal für, ich weiß nicht, 2 oder 3 Stunden mit meinem, einfach nur, weil ich diesen Rotkreuz-Rucksack dabei hatte, bin ich da einfach in so eine Art Vorgefängnis gekommen. Das war das war ganz furchtbar. Da standen lauter Leute mit Waffen und wollten mir nicht gehen lassen, weil sie dachten, ich bin ein Terrorist, weil ich da irgendwie einen Nadelhalter im Rucksack hatte. Und da sind, also das ist, kann man sich so gar nicht vorstellen.
Aber habt ihr da keine Ausweise für?
Doch, das interessiert die überhaupt nicht. Okay. Das juckt die gar nicht. Wenn du da an den Falschen gerätst, der dein Gesicht nicht mag oder keine Ahnung, da haben die null Toleranz dafür. Das ist denen völlig egal.
Falk Stöckert, heute Abend zu Gast, die Radio Wissen. 1 Stunde Talk. Wir haben die Sendung mal genannt, der Intubator. Er hat mehr gemacht als nur intubieren. So viel haben wir schon gelernt. Falk, erinnerst du dich noch, du hast vorhin gesagt, heute waren es 2 Tote tatsächlich im normalen Dienst. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Todesfall? Also gibt es sowas bei euch, dass ihr euch das merkt als Notärzte?
Boah, naja, man durchläuft ja eine längere Ausbildung. Das heißt, wann ist dein erster Todesfall? Der erste Todesfall, den man hat, ich weiß noch, im Studium hatten wir montags Praktikum Innere Medizin und donnerstags Praktikum Pathologie. Und jeder kann sich denken, was jetzt kommt. Der Patient vom Montag lag am Donnerstag auf dem Tisch. Das war so das Erste, woran ich mich da so aktiv erinnern konnte. Und dann geht das eigentlich, wenn man in dem Segment arbeitet, kontinuierlich weiter mit diesem unsäglichen Sterben. Es ist leider so.
Du beschreibst einen Fall, von dem du selbst sagst, das ist das, was dich so ein bisschen am wenigsten bislang losgelassen hat. Den nennst du Gustavo.
Ja, ja,
also richtig. Die Namen sind ja natürlich andere als im normalen
Absolut,
Leben.
Ja.
Warum hat dich das so bewegt?
Oh, weil wir zweimal dort waren. Das war ein junger Mann, den hatte eine Stahlmatte. So, das sind diese Matten, die man in Brückenpfeiler reinsteckt, dass der Beton hält. Das sind so riesige...
Also Streben.
Ja, so riesige Stahlstreben als Gitter zusammengeschweißt. Und der hat in der Firma gearbeitet, wo diese Streben weiterverarbeitet wurden. Und die hatten die mit einem Kran vom Laster abgeladen. Und durch einen Windstoß oder die Ladung war nicht richtig gesichert, warum auch immer, hat sich diese Ladung gelöst und hat praktisch eigentlich dem Onkel von diesem Gustavo, auf den ist diese Stahlstrebe oder dieses Netz zugeflogen. Und der Gustavo ist dahin gerannt und hat den weggeschubst. Und dann hat er es selber nicht mehr geschafft, wegzukommen. Und dann hat es ihm praktisch den gesamten Schädel aufgerissen. Und der war noch sehr jung und er hatte gerade erst ein kleines Baby gekriegt, ein Kind gekriegt. Und wir sind danach nochmal zu einem psychologischen oder psychosozialen Notfall gerufen worden, der sich abspielte, als eben die Krisenseelsorger, das Kriseninterventionsteam und die Polizei der Familie erklärte, was da genau vorgefallen war. Und das war für mich ganz schlimm, weil überall noch einfach Zeugen von diesen Menschen waren. Da waren die Kaffeetassen vom Morgen und da war sogar noch Kaffee drin. Die Frau von ihm war natürlich völlig aufgelöst, das Kind spielte da so rum, seine Schuhe standen da, die Klamotten waren da. Es war also ein Leben, was wirklich einfach völlig abrupt beendet gewesen oder beendet wurde. Und überall waren Zeugen davon, dass der Mensch ein paar Stunden vorher noch gelebt hatte. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt, weil das eigentlich zeigt, wie schnell alles vorbei sein kann. Und man da wahrscheinlich auch einfach den Wert des Lebens so ein bisschen ableiten kann. Und das kann uns jedem so gehen. Das kann mir auf der Heimfahrt passieren, dir kann später irgendwie ein Ziegel auf den Kopf fallen, da ist keiner gefeit vor.
Wie lange ist das her?
Das ist schon ein Stück her. 2, 3 Jahre.
4, 3 Jahre. 2010 mit der Notarztausbildung begonnen und seit 2012 bist du im Job? Ist das richtig?
Ja, genau. Also 2010 habe ich meine Approbation zum Arzt bekommen. Das ist so eine Arbeitserlaubnis sozusagen, die man nach der Uni noch beantragen muss, weil der Uni-Abschluss reicht ja nicht. Die wollen auch noch gucken, dass du irgendwie nicht vorbestraft bist und so. Und nicht so viele Punkte in Flensburg hast. nein. Und dann musst du, um Notarzt zu werden, eben noch bestimmte Voraussetzungen schaffen, sprich zum Beispiel ein halbes Jahr auf einer Intensivstation arbeiten, so und so oft im Notarztauto mitgefahren sein. In Bayern musst du eine Prüfung machen. Und dann dauert das einfach noch so seine Zeit.
War das immer klar für dich, dass es Notarzt sein würde? Du könntest ja auch tausend andere Sachen im Medizinerjob machen.
Nee, gar nicht eigentlich. Ich habe in der Chirurgie angefangen und das ist auch sehr spannend gewesen. Aber ich habe dann irgendwann Kontakt zu den Anästhesisten bekommen, weil das sind nämlich die eigentlichen Intubatoren. Und die haben mir dann eben viel Notfallmedizin gezeigt, dann war ich bei denen auf der Intensivstation, durfte da ab und zu mal mitfahren und habe eigentlich gesehen, dass das echt spannend ist und dass das für mich der abwechslungsreichere Beruf war. Das ist für jeden Menschen anders und was die Leute da in der Chirurgie alles so können, das finde ich total bewundernswert. Ich habe aber gemerkt, dass einfach die Bandbreite der Notfallmedizin, die fand ich ganz spannend. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich dann eben diese Ausbildung mache, was ja nicht bedeutet, dass man nicht gleichzeitig auch als Chirurg oder als Anästhesist arbeiten kann. Ich habe aber mich einfach für eine bestimmte Zeit in meinem Leben entschieden, dass ich das mal voll mache, keinen anderen Job sozusagen, keinen anderen Fachzweig. Ja, und das mache ich jetzt im Moment und mal schauen, wie das weitergeht.
Eine Idee, was danach kommt? Also momentan macht es noch Spaß, höre ich daraus?
Es macht, glaube ich, immer Spaß, aber man muss sich schon auch ehrlich die Frage stellen, kann man das, will man das sein gesamtes Leben machen? Ich denke, dass es vielleicht auch so eine Art Lebensabschnittsgefährte ist, das weiß ich nicht. Dass das 10 Jahre oder 15 Jahre super ist. Und ich denke, wenn man dann aber älter wird und vielleicht auch nachts nicht ständig aus dem Schlaf gerissen werden möchte, kann man sich nach Alternativen umschauen. Und weiß ich nicht, tatsächlich vielleicht Anästhesie, das sind dann die richtigen. Dann bin ich der Intubator.
Ich bin schon vorausschauend.
Der zukünftige Intubator. Anästhesie ist spannend. Weiß ich nicht, mal gucken. Ich habe in einigen Bereichen gearbeitet und habe damit mehr oder weniger so die Grundvoraussetzungen für einen Facharzt in einigen Bereichen gesammelt. Da schließt sich dann noch 3-4 Jahre nochmal Aufbau an. Und dann kann ich gucken. Das ist mir jetzt aber im Moment tatsächlich auch noch relativ pfeifegal. Im Moment mache ich das, was ich mache und das mache ich sehr gerne. Und es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, meinem zweiten Beruf, dem Schreiben sozusagen nachzugehen. Das ist schon super.
Das heißt, die Abwechslung ist für dich ein Faktor, der auch die Motivation aufrechterhält. Ist es tatsächlich auch das klassische, akut Menschen zu retten, wo du immer wieder Energie draus ziehst?
Ja, das macht auch einfach, das muss man auch ehrlich sagen, das macht auch einfach Spaß. Ja, zum einen macht es Spaß zu sehen, dass die Dinge, die man mal gelernt hat, Menschen helfen. Das ist klasse. Man stößt auf eine sehr, sehr ehrliche Dankbarkeit. Also man merkt sofort, wenn man zu den Menschen freundlich ist und offen ist und denen viel erklärt, sind die sehr, sehr dankbar, weil da kommt jemand, den sie nicht kennen, dem müssen sie einen Vertrauensvorschuss geben. Und wenn man die nicht verspielt und wenn man dann tatsächlich ehrlich, freundlich, zugewandt ist dann und vielleicht auch demjenigen, der in Not ist, auch noch hilft, das soll ja ab und zu auch mal vorkommen, dann ist das eine sehr ehrliche und schöne Dankbarkeit. Und man sieht natürlich sofort das Resultat seiner Arbeit.
Und das überwiegt für dich die Fälle, bei denen es vielleicht mal nicht klappt, wo man jemanden gehen lassen muss, wo man schwere Autounfälle sieht und so?
Ja, zumal auch andere medizinische Zweige dieses Problem in Anführungsstrichen haben. Ich denke da nur an die Internisten, die sich um onkologische, also um Krebspatienten kümmern müssen, auch wieder in Anführungszeichen. Ganz großer Respekt zum Beispiel den Palliativmedizinern, ja, die wirklich den ganzen Tag sich um ein würdevolles Sterben kümmern. Ich glaube, das sind alles Berufszweige, die es psychisch wesentlich schwerer haben als wir.
Hat sich dein eigener Fahrstil geändert, nachdem du als Notarzt Unfälle und die Folgen davon gesehen
aber
hast?
Aber natürlich.
So, und wenn ich dich das jetzt nochmal frage? Weil wir haben uns vorher so ein bisschen hin und her gemeldet und ich las so zwischen den Zeilen raus, dass jetzt sagen wir mal Autofahren und das auch zügig passieren darf, durchaus
ja,
Freude verursacht.
Ja, lassen wir das doch so im Raum stehen. Es verursacht Freude, schnell zu fahren. Sicher fahren ist ganz wichtig, ohne Frage. Und was echt überhaupt nicht geht, ist dieses den anderen Leuten auffahren und rechts überholen, weil die meisten Leute, die das machen, wissen gar nicht, was sie da tatsächlich mit verursachen können. So ein LKW sieht immer ganz flauschig aus, aber die Dinger sind echt hart. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Schnellfahren heißt ja nicht unbedingt unsicher fahren.
Dann wünsche ich dir gleich, wenn du zurückfährst, fährst eine sichere und gemäßigte, angemessene Rückfahrt.
Ja, danke schön.
Falk Stürkert war heute Abend zu Gast. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Das Ganze könnt ihr gleich bei uns auf der Homepage finden, deradiowissen.de. Da gibt es dann auch den Podcast. Ich bin Sven Präger und bin nächste Woche wieder für euch da. Am Mittwoch dann wieder eine Stunde Talk. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.